Ja, Differenz gibt es vom Amt her oder von der Weihe her überhaupt keine. Ich bin zum Bischof geweiht worden, wie jeder andere Bischof auch. Das ist die Weihe. Und danach einfach eine Antwort zum Erzbischof. Das ist praktisch ein Bezug auf die Funktion. Einfach ein Erzbischof normalerweise ist ja der Bischof nicht, der im Diözesanverband einer Provinz vorsteht. Das heisst also verschiedene Diözesen vorsteht. Eine Sache, die wir in der Schweiz ja nicht haben. Wir haben keinen Erzbischof und wir haben keine Kirchenprovinz. Alle den direkt und Papst und stehen. Sondern ich bin Bischof zum Bischof geweiht worden. Und Erzbischof ist einfach nur in Bezug auf Funktionen, die ich tun müsste. Da vom Gesetz her oder von der Tradition her, alle Nunzius, das heisst die Gesandte vom Papst in den verschiedenen Ländern von der Welt, alle einfach die Ernennung haben als Erzbischof.
Jetzt, so, das ist ein ziemlich hoher kirchlicher Posten. Zuerst einmal seid ihr Priester gsi und seid heute noch Priester in dem Sinn. Wie seid ihr persönlich dazu gekommen, das Amt als Priester anzustreben, Priester zu werden? Wenn man da ganz schnell will, die zurückblicken.
Das ist ganz eine ganz lange Geschichte. Nicht? Das hat angefangen schon als Kind vielleicht nicht, aber ich würde sagen, die Hauptsachen sind das gute Beispiel, vor allem von meiner Mutter, von meinen Eltern. Die immer hinter mir gestanden sind, wie hinter allen meinen Geschwistern. Nicht? Die haben immer das gute Beispiel gegeben. Und dann natürlich habe ich auch einen Onkel, der Priester ist, der Domherr Tscherig. Und das war einer von denen, der mich sicher beeinflusst hat, obwohl keins von denen je mich wirklich drauf geführt hat. Im Gegenteil, alle haben mir immer versucht abzuhalten, für ein Schön sicher sein, dass das wirklich eure Berufung ist und nicht so, dass ich einfach hätte wollen, das machen aus Gründen, weil schon meine Grossonkel und meine Onkel sind Priester gewesen und so. Nicht? Und das ist die Grund gewesen, nicht? Und dann das Leben geht natürlich weiter. Ich hatte eine wunderschöne Jugend gehabt, bin am Emsberg, da in der Pfarrei. Im Pfarreileben habe ich immer mitgemacht und da bin ich wirklich daheim gewesen. Das und immer, was mich beeindruckt hat, ist der Glaube von diesen Leuten. Nicht der felsenfeste Glaube, vor allem von diesen älteren Leuten, die wir damals mal alte Leute nannten. Jetzt sind wir schon bald alle zusammen selber alte. Aber wie die Frauen und die Männer gebettet haben, nicht, den Rosenkranz in der Hand. Und ich erinnere mich noch, dass es nicht einfach Leute waren, die alles zusammen geglaubt haben, sondern dass es neue Leute waren, die protestiert haben vor dem Herrgott. Nicht? Ich erinnere mich an sie, wenn sie das Evangelium vom Psalmenchor und so gelesen haben, die Männer oben auf der Leube drauf, immer mit den Beinen gescharrt, nicht für das Protestieren, weil sie wollen sagen, nicht? Ihnen werden nichts geschehen, sie müssen arbeiten. Nicht? Und das haben mich immer erstaunt als Bub. Nicht? Und das haben mich immer gezwungen, mich bewusst mit der Realität vom Leben auseinanderzusetzen. Nicht? Und dass nicht einfach alles so einfach ist. Und dann hat er nebenbei einfach der Glaube, der felsenfeste Glaube, der nicht selbstverständlich war, aber man noch erkämpft. Und er jeden Tag musste erkämpfen durch die harte Arbeit und Schicksalsschläge. Was kann.
Dann kann man also sagen, dass ihr Priester geworden seid, weil ihr in einer christlichen Gesellschaft aufgewachsen seid. Man sagt ja heute immer, es gibt keine Priester mehr, weil es keine gute christliche Gesellschaft mehr gibt.
Ja, ich weiß nicht, mit welchem das man da anfangen muss, aber christliche Gesellschaft oder weniger. Aber ich glaube, die Kirche ist ja eine Gemeinschaft. Nicht? Und ich glaube nicht, dass eins man vom anderen kann trennen kann. Was gute Priester hat, so eine gute Gemeinschaft. Und was eine gute Gemeinschaft hat, gibt es so eine gute Priester. Aber die Kirche sollte einfach ein Heim sein. Nicht? Und das Grundproblem ist ja immer das Gleiche. Die Kirche müsste ja in dieser Zeit von heute, müsste die fähig sein oder ist sich immer wieder bei mir. Die Frohbotschaft weitergeht. Und was ist die Frohbotschaft? Das ist nichts anderes, dass der Herrgott alle gerne hat.
Ihr habt in der Weihe oder euch am heutigen Tag habt ihr ein Motto, einen bischöflichen Leitspruch gewählt. Und der heisst Spes mea Christus. Was muss man sich da genauer vorstellen?
Christus ist meine Hoffnung. Dafür bin ich auch Priester geworden. Nicht? Das war eines der entscheidenden Momente in meinem Leben. Und zwar bin ich geweiht worden 74, mein Papa ist 71 gestorben und das war natürlich ein schwerer Schlag für die ganze Familie, wir sind acht Kinder gewesen, nicht? Der Jüngste war erst 10-Jähriger gewesen. Meine Mama ist mit mir alleine geblieben und das war für mich ein grosser Schlag gewesen. Und ich war Seminarist damals und das war für mich eine Gelegenheit gewesen, nicht? Mit dem fertig zu werden, aber aufgrund, wie wir immer sagen, auf dem Glauben. Und da ist mir eigentlich zum ersten Mal aufgegangen, auch als Seminarist, was das bedeutet, Tieferstehung oder was das bedeutet, Hoffnung zu haben in ein Leben nach dem Tod, vor allem in Schicksalsschlägen, nicht wie der Tod von einem Familienvater oder der Tod von einem geliebten Menschen. Da heisst es einfach, Hoffnung haben heisst einfach, dass, dass man nicht verzweifelt, sondern dass man ganz eine neue Dimension entdeckt, die durch den Tod eben über den Tod hinüberweist und was einem einfach hilft, dass man immer Angst hat vor dem Tod und vor der Zukunft, sondern wer wirklich glaubt, braucht er keine Angst mehr zu haben. Das ist alles für uns schon gemacht. Wir müssen nur glauben. Das ist die Zukunft für uns gesichert. Nicht? Das ist die Erfahrung, die ich letztes Mal gemacht habe. Und das habe ich jetzt eben in dem Spruch, dem Bischofsspruch, zurückübernehmen, in Erinnerung. Nicht? An, das ist meine erste Erfahrung, die ich hatte, im reale Erfahrung, die ich hatte, auf Bezug auf Tod und ewiges Leben und Auferstehung.
Jetzt stellt man in der Zeit immer wieder fest, dass gerade junge Leute euch von der Kirche weggehen. Das ist ein grosses Problem. Habt ihr mit dem euch schon ein bisschen auseinandergesetzt? Wie seht ihr das im Verhältnis zu dem, was ihr mir gerade gesagt habt?
Was mich immer erstaunt hat, auf der alten Reise, die ich gemacht habe mit dem Heiligen Vater, ist immer gesehen, der grosse Kontakt und die Leichtigkeit, die der Papst hatte, mit den jungen Leuten zusammenzukommen, mit den jungen Leuten zu reden. Ich erinnere mich einmal im Stadion von Lyon, da sind 70'000 Jungen auf den Papst gewartet. Ich bin einer von den ersten Stadien gekommen, um zu schauen, nicht von der Organisation her, wie es uns sieht. Dann habe ich per Funk den anderen zurückgegeben, dass es eine schlimme Stimmung war im Stadion. Da hat man gehört, dass Blatt fallen, die sind alle still gewesen, normal wie singen und lieben, normal wie sie sich unterhalten oder das ist Animation, das war überhaupt nichts gewesen. Und dann bin ich auf den Steigerprüf gegangen und ins Podium, wo einige Priester waren. Und die sind alle zusammen mit langen Gesichtern da gesessen und haben immer gesagt, ja der da, was will er hier wohl, was will er hier wohl machen, nicht? Schauen wir mal die Leute an, die jungen Leute. Nicht? Aber kaum ist der Papst, hat sich die Stimmung sofort umgeschlagen. Die haben angefangen zu applaudieren. Der Papst ist aufs Podium rief, hat mit ihnen angefangen zu dialogisieren, hat er Fragen gestellt und so weiter. Und so stündlich war es nachher, wenn er hat angefangen mit ihnen den Dialog zu machen, auf Basis von der Predigt, die er vorbereitet hatte, hat er immer direkte Fragen gestellt. Nicht? Auch über die, über die Sexualität und über den Glauben. Und das waren 70'000, weil wir seinen Mund haben geantwortet. Und was mich immer erstaunt hat, und das haben wir in der ganzen Welt gesehen, die Direktheit von den jungen Leuten. In Amerika, weil wir in Denver waren, das genau Gleiche. Das sind die, die entmutigt waren, vor allem die Priester und die Bischöfe. Und nicht die Jungen. Die jungen Leute haben den Papst erwartet und sie haben einfach die Botschaft kehren. Das heisst, die gute Botschaft kehren über ihr Leben und ihre Zukunft. Sie haben Erklärungen über ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Und wenn der Papst ist, kam, das ist ein wunderbares Erlebnis. Ich erinnere mich an einen Bischof, den ich getroffen habe. Der hatte im Nachtag eine Begegnung mit einem jungen Lied und er war terrorisiert. Ich habe ihn dann getroffen und er plötzlich wollte plötzlich abschleichen. Er ist zum Stadion und ich bin zufällig an der Rapport und ich frage ihn, was los ist. Er halte das hier nicht mehr aus. Er ist voller Panik, weil morgen müsse er diesen Lied begegnen und er wisse nicht, was mit diesen Lied machen und ihnen sagen. Dann habe ich gesagt, er soll einfach das sagen, was er fühlt und was er denkt. Er soll einfach genau diesen Lied erzählen, was er spüre als Bischof und als gläubiger Mensch. Im Nachtag habe ich gesehen, das ist der eine Enthusiasmus. Ich habe gesagt, er hat genau das gemacht und das ist ein Riesenerfolg. Und am Schluss haben die Bischöfe, die amerikanischen Bischöfe, nicht, haben sogar in ihrer Erklärung nach dem Papstbesuch festgestellt, dass praktisch der Jugendtag die Bischöfe bekehrt zur Jugend. Und von da weg haben sie angefangen, ein eigenes Programm aufzustellen für den Kontakt mit der Jugend. Das heisst, sehr oft ist es so, dass wir Kirchenleute Angst haben von den jungen Leuten, Angst haben, sie zu treffen. Und Angst haben vor allem, die Wahrheit zu erzählen. Die Wahrheit über unser Leben, was der Mensch ist, über die Zukunft vom Glauben her.
Das würde ja so einen Sinn geben. Und das habt ihr sicher euch schon an einem anderen Ort erlebt. Seid ihr in Manila auch dabei gewesen? Ich glaube, berühmt war ja das Treffen in Manila, wo der Papst mit Millionen, glaube ich, von Leuten zusammengekommen.
Ja, aber Millionen, da haben sie ein bisschen übertrieben, nicht? Aber es sind sicher ein wahnsinniger Haufen Leute. Aber das Grundthema oder die Grundstruktur war immer die gleiche gewesen. Das sind Leute gekommen, vor allem aus Asien, aber es sind auch andere junge Leute aus der ganzen Welt gekommen. Und die Idee war immer, den Papst begegnen, erstens, aber nicht nur den Papst begegnen, sondern Gemeinschaftsbildung unter sich. Weil das, was die jungen Leute suchen, ist ja Kirche, das heisst Gemeinschaft, nicht? Und die Gemeinschaft findet sich da, weil die sind da meistens in einem Monat da gewesen, nicht? Mit Begegnungen. Aber vor allem die Begegnungen, die sie machen mit anderen Nationen, andere Leute von anderen Rassen, anderen Sprachen. Und seltsam ist, dass ich da immer Freundschaften schließe und da tun sich neue Gemeinschaften bilden, nicht neue Kontakte. Es gibt nachher neue Austausche auf Weltebene und so weiter. Und das ist gross. Und die Leute suchen die Gemeinschaft, die wollen daheim sein, irgendwo in der Umgebung, irgendwo in der Gruppe, irgendwo in der Gemeinschaft. Und das ist das genau, was wir brauchen. Und das ist die Erfahrung, die wir immer gemacht haben. Und das ist auch die Idee vom Papst, nicht den Leuten Kirche zu bieten. Das heisst Gemeinschaft, was sie sich treffen, aussprechen, aber was auch das Wort von der Wahrheit gehört.
Ihr seid ein grosser Kenner von der Dritten Welt. Ihr seid sehr viel in der Dritten Welt gereist. Habt ihr auch die Meinung, wie man es abgekehrt, ja, die Zukunft von der Kirche liegt in der Dritten Welt?
Ich glaube schon, vor allem wenn man Statistiken sieht. Nicht? In Europa oder in Amerika haben wir vielleicht noch 20-30% von Katholiken oder Christen allgemein, die praktizieren. Während in, zum Beispiel in Afrika, in Amerika, vor allem in Afrika, nicht? Die Quoten sind viel höher. Auch in Korea, wenn ich geschafft habe, nicht? Wer wirklich ein Katholik ist, der geht auch zur Messe am Sonntag, nur als Beispiel zu nennen. Das sind Leute, die, wenn sie sich zu etwas hergeben und wenn sie Christen werden, werden sie es voll und ganz. Das heisst, die sehen darin einen Weg, einen Lebensweg, der ihr Leben von jedem Tag beeinflusst und was sie dort beendet. Das heisst ja Bekehrung, das heisst eine neue Phase von ihrem Leben, die einleitet. Das sind immer erstaunt in all diesen Ländern, nicht? Wie ernst die Leute die Sachen nehmen. Und die Leute verstehen, was wir sehr oft nicht mehr verstehen, was wirklich der Kern von der Botschaft ist und was aber der Lösung bietet. Das alles für uns ist getan schon. Wir müssen einfach nur glauben, wir müssen uns dem Herrgott anvertrauen. Und das Leben auf diesem Vertrauen aufbauen, das ist alles. Alles für dich geschenkt.
Danke vielmals, Herr Erzbischof, für das Zeugnis. Ich wollte vielleicht noch 2-3 persönliche Sachen fragen, wenn wir schon Gelegenheit haben. Eben hat der Kardinalstaatssekretär Hito bei der Weiche der bischöfliche Stab und der bischöfliche Ring. Was ist da drauf dargestellt?
Ja, vom bischöflichen Stab ist einfach nur ein Kreuz. Ich habe den einfachsten genug, den ich bekommen habe, weil ich einfach keine grosse Verzierung und Sachen drumherum wollte, sondern einfach nur einen Bischofstab, einfach als Zeichen von der pastoralen Aufgabe, die mich erwartet, um im Kreuz, nehmen, im Namen von Christus, nicht das Christus als Zentrum und das Kreuz auch als Zeichen von der Hoffnung. Auf dem Ring, das ist ein gewöhnlicher Ring, da ist nichts, überhaupt gar nichts drauf, was für Bedeutung ist. Nicht? Das ist einfach so die alte die kommerzielle Ringe, die man da irgendwo in jedem Geschäft kann kaufen kann.
Ihr seid jetzt sogar in Deutschland gesehen mit dem Heiligen Vater und habt einen ganz enormen Stress in eurem Leben hinter euch. Wie tut sich der Erzbischof Tschering erholen? Habt ihr euch Hobbys oder wie kommt das?
Ja, ich habe Hobbys, dass ich hier in Rom viele, ich habe meine Programme, ich habe meine Freunde, wir sind ständig in die Campagna gegangen, ich kenne die Campagna von Rom gut, ich kenne die Abruzzi, die Berge hier in der Gegend, ich habe viele Bestiege von denen und so. Und das, was man in gewisser Zeit im Jahr, gehe ich einfach auch ins Meer, nicht? Vor allem laufen, morgen früh, wenn es noch wenig leitet und so. Oder meine grösste Erholung ist immer im Wallis, da mache ich einfach Bergtouren, nicht? Ich sie 10 Tage miteinander, jeden Tag am Morgen den Rucksack und weg und am Abend spät zurück. Und das sind meine Ferien 10 Tage, die Berge, und dann bin ich wieder fit. Auch wenn das mit den Jahren natürlich immer mehr Erholung braucht, weil das ist ja klar, nicht, dass das System nicht mehr so schafft.
Sicher. Darf ich nur noch einen Zeitplan fragen? Ihr kommt jetzt ins Wallis und das ist geplant am 14. Juli, dass ihr zusammenkommt und dass wir eben da sehen. Geht ihr schon bald nachher weg nach Burundi in Evinivi Aufgabe?
Ich möchte sagen, was mich hauptsächlich gefreut hat heute, was eine grosse Freude hatte, ist, dass eine ganze Delegation aus meiner Pfarrei und Umgebung kam. Nicht, das sind 80 Personen gekommen. Ich bin dann alle sehr dankbar, ich habe das gar nicht erwartet. Und was Schönste ist, die Leute haben das Programm selber vorgeschlagen und das selber durchführen. Ich bin dann wirklich sehr dankbar. Das ist, für mich ist das ein grosser Trost und eine grosse Freude, die Leute jetzt zu treffen. Bezug auf den 14. in Unterems, nicht, was ich den Herrn Pfarrer Schneider gefragt habe und euch, die beiden Gemeinderäte von Unter- und Oberems, ist, dass man einfach etwas Einfaches macht. Ich wollte, dass das wirklich Pfarrei ist, die Pfarrei, die etwas macht. Einfach die Gemeinschaft von der Pfarrei, nicht, wenn ich das Geschenk von der Täufer bekomme, wenn ich so viele gute Gläubungszeugnisse hatte, die mich praktisch zum Priestertum gebracht haben, wenn ich mich noch Lehrer hatte und all die Priester, nicht, die mich überzeugt haben, dass ich in der Gemeinde könnte feiern konnte. Und darum haben wir auch so gemacht, dass keine andere Autorität eingeladen werden von der Umgebung, nicht von der Politik und so, sondern einfach nur ein Paris, eine Gemeinschaftserlebnis werden für alle zusammen. Und ich freue mich auf das eben mit meiner Pfarrei wieder zu feiern, genauso wie ich es im 74 gemacht habe in Ostern mit der Primizmesse. Und wenn ich gehört habe, haben sie geplant, nicht dass auf dem genau gleichen Ort, wo die Primizmesse stattgefunden hat, einfach einen Altar aufstellen und dass wir zusammen die Messe feiern. Ich freue mich schon darauf.
Die Einfachheit, die ihr da seht bei dem Empfang im Wallis, ist das auch schon zu sehen im Hinblick auf einen Einsatz vielleicht in der dritten Welt, der ja nicht ein leichter Einsatz sein wird. Ich will jetzt da nicht provozieren zu allfälligen politischen oder sehr schwerwiegenden Aussagen, aber die Einfachheit habt ihr sicher auch darum wollen, nehme ich an.
Ich habe immer geglaubt, und das ist meine feste Überzeugung, meine Lebensüberzeugung immer gesehen, nicht, dass da keinen Wert hat, grosse Geschichten zu machen. Und was ich für immer, für mich ist immer wichtig war, ist, dass die Begegnungen, wenn es Begegnungen sind, sich einfach auf Freundschaft aufbauen. Und was ich einfach immer gerne habe, dass man, wenn die Begegnungen, aus jede mögliche Begegnung praktisch Basis werden oder könnte werden zu einer neuen Freundschaft. Nicht? Und auf dieser Basis nicht, ist natürlich alles zusammen schon vorgegeben. Nicht? Wie man sich verhält, wie man den Leuten begegnet und so. Und das ist immer mein Ziel gewesen. Das wird auch mein Ziel in der Zukunft sein. Nicht? Leute begegnen, mit ihnen zu reden, ihre Probleme zu versuchen zu begreifen. Und danach einfach auf rein menschlicher Ebene eben meiner Aufgabe entsprechend zu versuchen, ob es Lesungen gibt, ob wir etwas zusammen machen können. Und vor allem den Leuten, die vielleicht verzagt sind, die keine Mühe haben und keine Courage mehr haben, eben genau das, was mein Ziel ist, mein Motto ist, nicht? Dann ein bisschen Hoffnung können zu geben und die Ermutigung einfach weiterzukämpfen und weiterzumachen.
Erzbischof Dr. Emil Paul Tscherig, apostolischer Nunzius in Burundi. Vergelt's Gott vielmal für das Gespräch, das ich heute hier nach Everbischofsweihe mit Eva feiern kann. Für Radio Rotto im Oberwallis. Ganz herzlichen Dank. Und wir warten darauf, dass ihr dem abkommt und dann wieder einmal seht.
Herzlichen Dank an Herr Professor Grichting. Und natürlich, es ist mir ein Anliegen, euch alle Hörerinnen und Hörer herzlich zu grüßen hier von Rom. Und vielleicht der Summe von denen habe ich die Gelegenheit, nachher mal auf der Straße oder in der Messe in Unterheim zu begrüßen. Danke.